Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm zehntausende Bürgerinnen und Bürger, die sich an das Bundesverfassungsgericht wenden, um die Politik zu mehr Klimaschutz zu bewegen. Und als hätten sie eine Kulisse dafür bauen wollen, geschieht das am Tag, da extreme Regenfälle in Osteuropa, in Österreich, im Süden und im Osten Deutschlands Menschen und Tiere und Hab und Gut bedrohen. Und Wetterextreme werden nicht weniger.
Langfristig, statistisch, wird der Klimawandel uns immer mehr in diese Katastrophenlagen hineintreiben. Wir haben aber immer mehr Möglichkeiten, sie immerhin wochenweise vorherzusagen.
Joachim Schellenhuber, führender Klimaexperte mit einem recht schmalen Trost am Ende. Zu Klima und Klimaklage gleich mehr. Zum Start der Sendung aber: 9 Nachbarstaaten hat Deutschland und an den Grenzen zu allen 9 gibt es nun Grenzkontrollen. Bekämpft werden soll die irreguläre Migration mit der Wirtschaft als Kollateralschaden. Wladimir Balzer dazu.
Große Teile der Wirtschaft blicken sorgenvoll auf die neuen Grenzkontrollen im Westen und im Norden der Republik. Dafür reichen schon die Erfahrungen von den Grenzen im Osten und im Süden, wo schon seit langem kontrolliert wird. Dort wurden bisher zwar die allergrößten Verzögerungen durch nur vereinzelte Kontrollen vermieden, aber dennoch bleibt die Lage gerade für die Logistikbranche unsicher. Diesmal betrifft es also auch Lkw-Fahrer an den Grenzen zu Frankreich, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und Dänemark. Gerade im Fall von Frankreich und der Niederlande sehr wichtige Handelspartner. Zehntausende Lkw passieren hier täglich die Grenzen. Wenn sie aufgehalten werden, hat das Einfluss auf die Lieferketten. Vom Bund der deutschen Industrie heißt es, der grenzüberschreitende Warenverkehr sei für die deutsche Industrie entscheidend. Uta Pfeiffer ist Abteilungsleiterin Mobilität und Logistik beim BDI und formuliert daher ihre Erwartungen an die Bundesregierung.
Wir erwarten, dass die Grenzkontrollen effizient und so unbürokratisch wie möglich gestaltet werden, um so die Auswirkungen auf Handel, Lieferketten und auch Pendler zu minimieren.
Innenministerin Faeser von der SPD hatte zugesagt, Zitat, smarte Kontrollen durchzuführen. Sonja Kock ist Sprecherin des Bundesinnenministeriums.
Diese finden, das betonen wir auch immer wieder, flexibel statt und je nach aktueller Lage und Sicherheitsanfordernissen. Das wird fortlaufend bewertet und beurteilt. Es gibt also keine flächendeckenden Kontrollen. Es steht nicht an jedem Grenzübergang ein Bundespolizist und hält den kompletten Verkehr an.
Und sie versucht, die betroffenen Unternehmen zu beruhigen.
Es ist uns sehr wichtig, und auch das hat die Ministerin immer wieder betont, dass dabei der Reise- und Pendlerverkehr, Wirtschaft und Handel so wenig wie möglich beeinträchtigt werden.
Dennoch, die Sorgen bleiben. Gerade für Unternehmen ohne nennenswerte Lagerkapazitäten und bei zeitsensiblen Lieferungen. Volker Dreyer von der Deutschen Industrie- und Handelskammer kennt die Problematik schon von anderen Einschränkungen an der Grenze.
Die Corona-Zeit hat uns ein Beispiel dafür gegeben, wie eingeschränkte Grenzübertritte, insbesondere beim Warenverkehr, beim Dienstleistungsverkehr, beim Pendlerverkehr, bei der Frage, wie kommen Touristen in die jeweiligen Länder, welche wirtschaftlichen Auswirkungen das haben könnte, und zwar sehr negative. Und insofern sind unsere Befürchtungen, dass längere Staus wirklich zu einer erheblichen Beeinträchtigung werden könnten.
Insgesamt heißt es bei der Wirtschaft, sorgenvoll abwarten. Aber viele Wirtschaftsvertreter warnen auch von den langfristigen Folgen. Etwa beim Bundesverband Groß- und Außenhandel. Dort warnt der Hauptgeschäftsführer Antonin Finkelnburg davor, dass die große Stärke des europäischen Binnenmarktes der freie Austausch ist und dass Europa nun den Weg gehe, der auf der Welt immer mehr beschritten werde, nämlich den Handel einzuschränken. Volker Dreyer wiederum von der DIHK hat Erwartungen an die politisch Verantwortlichen.
Unsere Forderung an die Politik ist, Fastlanes einzuführen, mit denen auch schon Erfahrungen in der Corona-Phase gemacht wurden, dass nämlich die Mobilität, die auch im wirtschaftlichen Interesse besteht, das heißt der Warenverkehr, aber auch der Verkehr von Pendlerinnen und Pendlern in einer eigenen Fahrspur abgewickelt werden kann, sodass dort möglichst mit geringer Verzögerung der Grenzübertritt vollzogen werden kann.
Eins sagt die Bundesregierung zu, die Auswirkungen für die Wirtschaft genau zu beobachten. Luisa Maria Spoh vom Wirtschaftsministerium formuliert es so.
Aktuell ist das noch nicht quantifizierbar darstellbar, sind aber natürlich auch in engem Kontakt mit den Wirtschaftsverbänden, insbesondere natürlich mit der Logistikbranche, um hier frühzeitig bewerten zu können, was die Auswirkungen genau sind.
Zunächst sind diese neuen Grenzkontrollen für 6 Monate vorgesehen, also bis März nächsten Jahres. Dann können auch konkrete Zahlen über die Auswirkungen vorliegen.
Wladimir Balzer war das. Zehntausende Bürgerinnen und Bürger haben eine neue Verfassungsbeschwerde gegen die Klimapolitik der Bundesregierung in Karlsruhe eingereicht, unterstützt von Umweltverbänden. Es ist nicht die erste Klage dieser Art. Vorangegangen ist dieser bemerkenswerte Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021. Ann-Kathrin Büsker dazu.
Ist das Klimaschutzgesetz verfassungskonform? Zu dieser Frage liegen bereits zwei Beschwerden beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Mit der heute zugestellten Klageschrift im Auftrag von German Watch, Greenpeace und über 50.000 Bürgerinnen und Bürgern kommt eine dritte hinzu. Kurz könnte man das Ziel so zusammenfassen.
Es wird schlicht beantragt, dass die Ziele neu definiert werden.
So Anwältin Roda Verheyen, die an der heute zugestellten Klageschrift maßgeblich mitgearbeitet hat. Tatsächlich ist es komplexer. Das Team um Verheyen nimmt mit diesem Schriftsatz das Gesetz an zwei Flanken in den Blick. Da wäre zunächst die Frage des verbliebenen CO2-Budgets. Dieses hatte in der 2021 ergangenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eine zentrale Rolle gespielt. Hier knüpfen die JuristInnen nun an. Damals hatte das Bundesverfassungsgericht das Konzept des CO2-Budgets, also der Idee, dass Deutschland noch eine gewisse Menge CO2 zusteht, die es emittieren darf, grundsätzlich angenommen. Auf dieser Basis müssten die Klimaschutzziele aber grundsätzlich ambitionierter sein, so Verheyen.
Wenn man sich die gesetzliche Lage anschaut, wie sie ist, und das zusammenlegt mit dem globalen Budget und den Annahmen, die das Bundesverfassungsgericht 2021 getroffen hat, nämlich eine Pro-Kopf-Verteilung global, dann ist dieses Budget 2033 leer.
Hierbei verweist das Team um Verheyen auf Annahmen des Sachverständigenrates für Umweltfragen. Ist das CO2-Budget leer, müsste, so die These, Deutschland Klimaschutz radikal umsetzen, was zu erheblichen Freiheitseinschränkungen führen würde. Genau dies hatte das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss 2021 kritisiert. Hier knüpft nun ein weiterer Aspekt der Klage an, Kritik an der Novelle des Klimaschutzgesetzes aus diesem Sommer. In ihrem Rahmen waren die jährlichen Sektorziele durch eine jährliche Gesamtschau ersetzt worden, der Mechanismus einer jährlich notwendigen Nachschärfung abgeschafft worden.
Das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, man darf Emissionen gerade nicht zulasten jüngerer Generationen nach vorne verschieben, also in die Zukunft. Genau das tut die KSG-Novelle.
Die Klimapolitik der Bundesregierung gerät durch diese Beschwerden weiter unter Druck. Im Mai war die Regierung wegen mangelnden Klimaschutzhandelns vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verurteilt worden. Hier ging es um das Klimaschutzprogramm sowie die Maßnahmen im Landnutzungssektor. Im ersten Fall geht die Bundesregierung in Revision, im zweiten Fall verzichtet sie darauf. Damit ist das Urteil rechtskräftig und die Bundesregierung nach Auffassung der Deutschen Umwelthilfe zum Nachschärfen verpflichtet, etwa im Rahmen des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz. Um das Urteil umzusetzen, werde man den ohnehin implementierten Nachsteuerungsmechanismus des Programms nutzen, erklärte eine Sprecherin des Umweltministeriums heute in Berlin. Mit Blick auf die aktuelle Hochwassersituation bekräftigte sie, dass das Ministerium an einer Novelle des Hochwasserschutzgesetzes festhält.
Wir werden es jetzt bald in die Ressortabstimmung geben, damit es noch in diesem Jahr im Kabinett verabschiedet werden soll. Geht es zum Beispiel um die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten, dass die klarer geregelt werden in den Ländern.
Denn tatsächlich wird noch immer teilweise in bekannten Überschwemmungsgebieten neu gebaut.
Ann-Kathrin Büsker war das. Die neue EU-Kommission hat ihr Amt noch nicht angetreten. Da gibt es bereits den ersten Rückzug. Der für den Binnenmarkt verantwortliche Kommissar von Amts wegen zuständig für Industriepolitik und für Digitalpolitik, der steigt aus. Andreas Meyer-Feist dazu.
Eigentlich wollte Thierry Breton eine zweite Amtszeit. Nun hat er die Bühne vorzeitig verlassen, mit einem Paukenschlag und heftigen Vorwürfen gegen Ursula von der Leyen. Tenor, sie habe die Regierung in Paris hintenrum gedrängt, ihn von der Liste künftiger Kommissare zu streichen, ohne mit ihm darüber persönlich zu sprechen. Das Verhältnis zwischen beiden gilt seit langem als zerrüttet. Breton selbst musste sich bereits unabgesprochenes Verhalten nachsagen lassen. Im August hatte der unter anderem für Digitalpolitik zuständige Kommissar dem US-Unternehmer Elon Musk ein hartes Vorgehen angedroht, wegen Hass und Hetze im Online-Dienst X. Das Ganze kurz vor einem vielbeachteten Auftritt von Donald Trump auf dieser Plattform. Die Kritik und der zeitliche Zusammenhang führten zu heftigen Gegenreaktionen, bis hin zum Vorwurf der Wahleinmischung. Ursula von der Leyen, die nicht informiert worden war, distanzierte sich von Bretons Vorgehen. Die Regierung in Paris hat jetzt überraschend schnell einen potenziellen Nachfolger benannt. Stéphane Séjourné war lange Fraktionschef der Liberalen im Europaparlament, bevor er französischer Außenminister wurde. Ihn will Macron jetzt als neuen EU-Kommissar sehen.
Andreas Meyer-Feist. Die Stahlsparte von ThyssenKrupp, deren Zukunft in der Schwebe hängt, ist lediglich das prominenteste Gesicht, aber es ist die gesamte Stahlbranche in Deutschland, die in der Krise steckt. Hersteller und Politik haben heute über die Zukunft der Branche diskutiert in Nordrhein-Westfalen, das für 40% der Stahlproduktion steht. Vivien Leue hat zugehört. Jetzt gerade spricht Robert Habeck.
Ja, er ist dabei, jetzt sozusagen seine ersten Worte zu sagen. Es wird auch interessant, was jetzt die Bundesregierung in seiner Person zu sagen hat, denn hier wurde sehr viel auf den Bund bisher verwiesen. Es wurde gesagt, dass vor allem verlässliche Energiepreise nun her müssen, denn die Strompreise gerade in den energieintensiven Unternehmen sind nicht wettbewerbsfähig und belasten die Branche wirklich stark. Hier geht es auch um Netzentgelte, aber auch Infrastrukturen. Da sind ja häufig Brücken, die eben auch im Bundesstraßenbereich liegen, marode. Also viele, viele Themen, wo der Bund einfach das Sagen hat.
Vor dem Veranstaltungsort haben ja etwa 1500 Stahlarbeiter protestiert. Was erwarten die denn von der Bundesregierung?
Ja, eben die Klarheit, zum Beispiel bei den eben angesprochenen Themen Energie. Aber sie wollen jetzt wissen, wer macht was, damit der Standort hier nicht vor die Hunde geht. Duisburg ist ja nun auch Europas größter Stahlstandort. Aber generell ist die Stahlbranche für ganz Deutschland sehr wichtig mit all den danach folgenden Unternehmen. Und von der Bundespolitik, sagte ich gerade, braucht es eben Unterstützung für bezahlbare Energiepreise. Es braucht aber auch moderne Infrastrukturen. Also nicht nur Brücken, sondern auch im Bereich Digitalisierung. Es braucht auch Entbürokratisierung. Hier sind das dann Bereiche der Landespolitik auch. Also was mir fast alle gesagt haben, wir brauchen jetzt aber bitte keine neuen Lippenbekenntnisse. Es soll ja gleich noch ein Stahlaktionsplan verabschiedet werden. Also bitte keine Pläne mehr, sondern Handlungen.
Heute sprachen ja auch einige Landesminister, neben NRW auch die aus Sachsen und aus dem Saarland. Sind die Probleme denn überall die gleichen?
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Also NRW ist schon der größte Stahlstandort. Wenn wir auf Stahl schauen, dann hier arbeiten 45.000 Menschen in der Industrie, ist NRW das am meisten betroffene Land. Aber unisono sagen die Wirtschaftsminister, hier geht es jetzt um Industrie generell in Deutschland, also energieintensive, große Industrien. Es braucht vor allem, ich bin noch mal bei den bezahlbaren Energien, es braucht aber auch verlässliche Zusagen, wann von wem nun Wasserstoff geliefert wird, zu welchem Preis und über welche Netze. Auch eben Infrastruktur hatte ich schon angesprochen. Der Wirtschafts- und Verkehrsminister Martin Dulich aus Sachsen war da. Der hat das ja in Dresden nun quasi vor der Haustür erlebt. Und allen ist klar, das belastet die Wirtschaft schon seit Jahren, dass eben große Umwege immer gefahren werden müssen. Also überall die gleichen Probleme. Und es zeigt sich hier auf diesem Stahlgipfel, es gibt nicht ein Erkenntnisproblem. Es scheint ein Handlungsdefizit zu sein.
Nun ist es ja so, dass der Bund und das Land NRW die grüne Transformation bei ThyssenKrupp in Duisburg mit rund 2 Milliarden Euro unterstützen. Trotzdem, ich habe es am Anfang erwähnt, trotzdem scheint ja das Unternehmen gerade im Chaos zu versinken. Heute war auch der Interimsvorstandssprecher von ThyssenKrupps Stahlsparte, Dennis Grimm, vor Ort. Was hatte der zu sagen?
Ja, er verwies tatsächlich mal nicht nur auf den Bund, sondern auf Europa. Er sagte ganz klar, dort braucht es jetzt in den ersten 100 Tagen der neuen Kommission, die sich ja nun gerade erst findet, dringende Entscheidungen. Also auch er pocht auf verlässliche Rahmenbedingungen, zum Beispiel bei Energie, auch Bürokratie, die eben nicht nur von Deutschland gesteuert werden und sind, sondern auch aus Europa kommen müssen. Und gerade wenn wir über diese Industriestrompreise reden, dann ist das ja immer auch ein Wettbewerbsthema für Europa, also ein Thema, das dann in Brüssel auch diskutiert werden muss. Es kommt einfach sehr viel zusammen. Und wenn die Stahlpreise auf den Weltmärkten so niedrig sind durch zum Beispiel Billigimporte aus China, dann belastet das auch andere europäische Länder. Und da hofft er nun stark auch auf Europa offenbar.
NRW-Korrespondentin Vivien Leue über den Stahlgipfel zur Zukunft der Branche. Vielen Dank. 34 Jahre nach dem Vollzug der deutschen Einheit, spielt es da überhaupt noch eine Rolle, ob Führungskräfte in der Wirtschaft, in Behörden, in Ministerien aus dem Osten kommen oder aus dem Westen? Vielleicht doch, wenn es zu einer deutlichen Unterrepräsentanz der im Osten Geborenen kommt. Nadine Lindner über Erkenntnisse, die der Ostbeauftragte der Bundesregierung gewonnen hat.
Es sind zwei Fragen, die die neue Untersuchung klären will. Wie hoch ist der Anteil von Ostdeutschen in den Führungsetagen und wie bewerten Führungskräfte diesen Zustand selbst? Sehen die Eliten hier überhaupt ein Problem? Carsten Schneider ist Ostbeauftragter der Bundesregierung.
Ja, die Erkenntnis ist, dass wir immer noch eine Unterrepräsentation Ostdeutscher haben, dass die Ostdeutschen das auch erkennen und die Benachteiligung teilweise noch sehen.
Wohingegen Westdeutsche oft denken würden, das Problem wachse sich aus. Im Elitensurvey geht es um Herkunft und Biografie von über 10.000 Führungskräften in Wirtschaft, Verwaltung, Militär oder Justiz. Als Ostdeutsch gilt dabei, wer in der DDR oder den neuen Bundesländern inklusive Berlin geboren wurde. Bei den neuen Daten gibt es eine Überraschung, denn lange dachte man, dass die Benachteiligung Ostdeutscher ihre Hauptursache im Elitentransfer in der Nachwendezeit hatte, als in den 90er Jahren viele Führungskräfte von West nach Ost gingen. Viele von ihnen sind mittlerweile in Rente und doch folgen dann Westdeutsche wieder auf Westdeutsche, wie Zahlen aus den Vorjahren zeigen. Marion Reiser ist Politikprofessorin an der Uni Jena und hat an der Erhebung mitgearbeitet.
Hierbei zeigt es sich der sehr interessante Befund, dass 57% der Positionen in diesen 4 Jahren von 2018 bis 2022 vakant und dann wieder neu besetzt wurden. Und trotz dieser Neubesetzung hat sich der Anteil der Ostdeutschen auf diesen Positionen nur minimal erhöht.
Zu den Ursachen dieser Nachrückereffekte müsse noch weiter geforscht werden, so Reiser. Auffällig war auch, dass ostdeutsche Führungskräfte oft ein Merkmal aufwiesen. Sie waren sehr mobil, vor allem in Richtung Westen, so Politikprofessorin Reiser.
Unsere Vermutung ist, weil eben beispielsweise wichtige Behörden, wichtige Konzernzentralen sich doch sehr, sehr häufig in Westdeutschland vorfinden, dass das eben zentrale Erfolgsfaktoren sind.
Fokus der Befragung war auch, wie Eliten selbst über die Unterrepräsentation von Ostdeutschen denken. Dazu wurden über 600 Eliteangehörige befragt und es zeigten sich deutliche Unterschiede. So ist der Anteil derjenigen, die sagen, es müsse nichts unternommen werden, um die Situation zu verändern, bei Westdeutschen deutlich höher als bei Ostdeutschen. Unterschiede gibt es auch bei der Frage, welche Maßnahmen gegen die Unterrepräsentation eingesetzt werden sollen. Eine Ostquote hat wenig Fans. Nur 3% der befragten Westeliten und 12% der Osteliten waren dafür. Auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider ist dagegen. Er befürchtet, dass eine Quote nicht durchsetzbar ist. Trotzdem müsse etwas geschehen, so Carsten Schneider, auch im Hinblick auf die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen, wo die AfD besonders stark abgeschnitten hatte.
Die mangelnde Repräsentation in Führungsfunktionen, dass man das Gefühl hat, sich als Ostdeutscher nicht bis in die Spitze vordringen zu können und auch nicht repräsentiert wird, das ist sicherlich eine der Ursachen.
Schneider will gerade in Bundesbehörden mehr ostdeutsche Bewerberinnen und Bewerber ermutigen, sich auf Führungsjobs zu bewerben.
Nadine Lindner war das. Mehr als 2/3 der Krankenhäuser in Deutschland schreibt rote Zahlen. Und besonders prekär ist die Lage in vielen Kliniken, deren Träger die Kommunen sind. Für diese Krankenhäuser gibt es nun aber einen recht zähen Tarifkonflikt. So zäh, dass Ärztinnen und Ärzte heute die Arbeit niederlegten. Die zentrale Protestkundgebung war in Frankfurt. Mischa Erhardt berichtet von dort.
Viele der Versammelten tragen orangene Sonnenbrillen und orangene Schirmmützen. Und unter den ebenfalls orangefarbenen Warnwesten haben die meisten Ärztinnen und Ärzte weiße Kittel an. Auf dem Römer im Zentrum Frankfurts wollen die Mediziner wie in jeder Tarifrunde eine bessere Bezahlung für die rund 60.000 Ärzte in den kommunalen Krankenhäusern der Republik durchsetzen. 8,5% mehr Geld für 12 Monate lautet die Forderung der Ärztinnengewerkschaft Marburger Bund. Vor allem geht es den Medizinern aber um bessere Arbeitsbedingungen in Randschichten, nachts und am Wochenende.
Wir fordern eine, ich möchte sagen, Renovierung des jahrzehntealten Schichtmodells, das hochkompliziert ist, unklar gestaltet. Da möchten wir klarere Regelungen und wir möchten vor allen Dingen klar machen, dass Arbeit in der Nacht logischerweise teurer sein muss als Arbeit in Kernzeiten.
Sagt die Vorsitzende des Marburger Bundes, Susanne Jona. Auf dem Römer haben sich am frühen Nachmittag nach Polizeiangaben 2400 ÄrztInnen versammelt. Der Marburger Bund hat 3000 gezählt. Aus vielen Städten und Bundesländern sind sie hergereist, darunter Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Denn die Arbeitsbelastung in den Schichten sei zu hoch und die Bezahlung zu niedrig, beklagen viele von ihnen.
Insgesamt sind wir natürlich auch dafür, dass wir für die sozusagen Nachtschicht, Wochenarbeit auch eine faire Bezahlung kriegen.
Und man ist einfach ausgebrannt, immer weniger Kollegen da und wenn man nicht gut bezahlt, kommen auch keine neuen.
Das ist natürlich die Personalbesetzung, die Dienstbelastung, ja, und am Ende natürlich auch die Bezahlung.
Die Chefin des Marburger Bundes beklagt vor den versammelten Kolleginnen und Kollegen, dass die Tarifforderung der Ärzteschaft bereits seit Monaten auf dem Tisch liege. Die kommunalen Arbeitgeber hätten sich aber geweigert, die Frage der Belastungen und der Bezahlungen in Schichtdiensten überhaupt zu diskutieren. Christoph Janke von der Uniklinik in Mannheim. Er sitzt für die Ärzte mit am Verhandlungstisch gegenüber der kommunalen Arbeitgebervereinigung VKA.
Diesmal ist es uns wichtig, dass wir den Trend, die Arbeit auch in die Nacht zu verschieben, so ein bisschen verhindern. Natürlich sind wir nachts für Notfälle da, das ist ja selbstverständlich, das machen wir auch gerne. Aber wenn jetzt immer mehr in Schichtdienst übergegangen wird und versucht wird, die Arbeitszeit aus dem Tag in die Nacht zu schieben, nachts Arztbriefe zu schreiben oder Stationsarbeit zu machen, dann ist es nicht in unserem Sinne. Und der Arbeitgeber hat in der ersten Verhandlungsrunde gesagt, darüber wird er mit uns nicht diskutieren. Also von daher ist es zwingend, wenn er ablehnt, mit uns darüber zu verhandeln, dass wir nochmal mit Nachdruck zeigen müssen, wie wichtig uns dieses Thema auch ist.
Beim Arbeitgeberverband VKA hält man die Forderungen der Ärzte für nicht finanzierbar und die heutigen Warnstreiks für überzogen. Solche Forderungen würden die Krankenhäuser überlasten und könnten sogar in einigen Fällen zur Pleite führen, so der VKA. Reinhard Schaffert, Geschäftsführer des Klinikverbundes Hessen, sieht das ähnlich.
In der aktuellen Situation, in der sich die Krankenhäuser befinden, sind eben Forderungen, die am Ende des Tages dazu führen, dass die Krankenhäuser rund 550 Millionen Euro mehr bezahlen müssen für den ärztlichen Dienst, aus Sicht der Krankenhäuser eben nicht umsetzbar.
Zum Diskutieren der Forderungen der Ärztinnen und Ärzte wird es ab morgen wieder Gelegenheit geben. Denn dann beginnt die dritte Runde der Tarifverhandlungen für die Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Krankenhäusern, nachdem zwei Verhandlungsrunden bislang kein Ergebnis gebracht hatten.
Michael Erhardt war das. Und zur letzten Sendestation in den Frankfurter Börsensaal zu Stefan Wolf und zu einer Börse, die in Lauerstellung ist oder in der Warteschleife, warten auf den Mittwoch, an dem die US-Notenbank über den nächsten Zinsschritt entscheiden will. Wie vertreibt man sich denn, Stefan, die Zeit bis dahin?
Ja, bei der ganzen Warterei kann einem die Zeit schon mal lang werden, aber nicht, wenn es um eine Zinsentscheidung der US-Notenbank geht. Da geht auch den Händlerinnen und Händlern hier auf dem Frankfurter Börsenparkett der Gesprächsstoff nicht aus. Es ist die große Diskussion darüber entbrannt, ob es denn am Mittwoch einen kleinen Zinsschritt geben wird oder einen großen. Und inzwischen hat man sich so ein bisschen darauf geeinigt, dass es wohl nur ein kleiner Zinsschritt werden könnte und die dann fast schon vorgeplante Enttäuschung, die preist man hier so ein bisschen in die Aktienpreise ein. Der deutsche Aktienindex jedenfalls verliert 0,4% oder 67 Punkte, steht kurz vor Handelsschluss bei 18.632.
Wir haben eben berichtet über den Stahlgipfel, in dem es nicht nur, aber auch um die Zukunft der Stahlsparte von ThyssenKrupp ging. Gab es Bewegung bei der Aktie der Konzernmutter?
ThyssenKrupp selbst zeigen sich ja seit einiger Zeit erstaunlich unbewegt, auch angesichts der anhaltenden Diskussionen. Allerdings muss man auch sagen, dass die Papiere deutlich in den vergangenen Monaten an Wert verloren haben und auf Jahressicht sogar auf der deutlichen Verliererseite stehen.
Seit der vergangenen Woche ein Börsengroßthema. Bekommt die italienische UniCredit die Commerzbank? Jede Äußerung wird da ja auf die Goldwaage gelegt. Und es gibt nun ein paar neue Sätze, manchmal auch nur Andeutungen.
Es gibt manchmal nur Andeutungen, wie beispielsweise vom UniCredit-Chef, der gesagt hat, er sei sehr daran interessiert, die Commerzbank ganz zu übernehmen. Es gibt Gerüchte, die Deutsche Bank wolle ebenfalls sein Angebot abgeben für die Commerzbank. Es gibt eisiges Schweigen seitens der Bundesregierung, die ja immer noch Hauptaktionärin bei der Commerzbank ist. Alles belastet die Aktien leicht. Commerzbank-Aktien verlieren 0,5%.
Wir haben selten einen Blick auf die Börsen in den Staaten Osteuropas, aber dort hat das massive Hochwasser Spuren hinterlassen, in Polen zum Beispiel.
Ja, da geraten vor allen Dingen Aktien der Versicherer in den Blickpunkt und unter Druck, zum Beispiel des polnischen Versicherers PZU. EU die deutschen Versicherungsaktien weniger davon berührt. Aber auch hier schaut man sich langsam, aber sicher auch die Aktien der Rückversicherer, also die Versicherungen der Versicherungen an.
Blick noch auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro hat sich kräftig verteuert, um fast einen Cent auf einen Dollar 11,26. Die Umlaufrendite steigt um 2 Basispunkte auf 2,14%. Gold hat bei 2589,64 $ wegen der erwarteten sinkenden Zinsen einen neuen Rekord erreicht. Kostet jetzt am Abend 2580,59 $.
Stefan Wolf war das mit dem Börsenbericht. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.